Und nun lesen wir aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Das ist im Neuen Testament, Seite 162 bei den ausgelegten Bibeln. Römer 5, Vers 1 bis 11. Da wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt. Die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist bereits zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun wird kaum jemand für einen Gerechten sterben. Für einen guten Menschen wagt vielleicht einer sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ist Ihnen doch klar, wie der Paulus argumentiert, sagt, es gibt Leute, die opfern ihr Leben für idealistische Ziele, für ihre Befreiungskämpfe oder für das Vaterland oder für sonst etwas. Aber schon, wenn es geht für einen anderen Menschen, warum soll ich mein Leben für einen anderen, für einen Gerechten hinhalten? Aber wer wird denn für einen sterben, der das Leben gar nicht verdient hat? Für einen Schuldigen, für einen Missetäter? Das macht Christus. Um wie viel mehr werden wir durch ihn vor dem Zorngericht bewahrt werden, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt werden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Herr, mach dieses Wort konkret und persönlich zugespitzt für uns. Amen. Also heute kommen wir nicht dran vorbei. Da stellt der Paulus ganz vorne an den Abschnitt hin das Wort Frieden. Das ist ein Wort, wo viele heute gespannt hinhören und sagen, jetzt darf er sich nicht dran vorbeidrücken. Die Friedensfrage ist heute das Thema, das muss rauf. Und das ist jetzt an der Tagesordnung. Das Schlimme ist nur, dass bei dem Thema Frieden schon jeder oder viele jedenfalls ganz fest wissen, mit welchen Methoden man heute den Frieden machen kann. Die wissen es bombensicher und sagen, meine Methode, die führt zum Ziel und die andere nicht. Und die anderen sagen, nein, meine und deine nicht. Und nun möchte ich Sie ganz kurz bitten, damit wir auch auf dieses Wort des Paulus neu hinhören können. Ich habe den Eindruck, in unseren Tagen gebrauchen wir das Wort Frieden sehr leichtfertig. Ist das wirklich Frieden, das als Ziel vor uns steht, wenn wir alle Waffen verschrottet haben? Wird dann wirklich Frieden sein? Die Abrüstung ist ein dringendes Problem, aber das heißt Abrüstung und nicht Frieden. Damit wird nichts von der Wichtigkeit abgebrochen, dass es eine Lebensfrage ist. Frieden ist mehr. Da gehört ja dazu, dass zwischen Menschen kein böses Wort mehr gesprochen wird. Dass Menschen einander verstehen und Zeit füreinander haben. Da müssen Menschen umgewandelt sein und neu. Wenn Paulus das am Anfang hier so klar und herausfordernd sagt, dann will ich es nur unterstreichen. Wir haben Frieden. Das meint er im umfassenden Sinn. Denn Frieden meint wirklich, so wird es in der Bibel immer gebraucht, Glück, Seligkeit. Ich lebe ohne Angst. Ich mache mir keinen Kummer mehr. Ich bin frei von allem, was auf meiner Seele lastet. Das ist doch Frieden. Ein glückliches, gelöstes Leben. Und das ist in der Tat unser Ziel. Und dann wollte ich sagen, da haben wir tüchtig mitzureden, wenn es um den Frieden geht. Damit brechen wir den anderen Fragen nichts von ihrer Dringlichkeit ab. Aber wir wollen sagen, das genügt noch nicht. Wir wollen weiter durchstoßen zum ganzen Frieden. Und die Menschen heute haben eine Sehnsucht nach Frieden. Davon bin ich überzeugt. Und sie sehnen sich nach Frieden. Paulus sagt, wir haben Frieden. Ich habe es wieder versucht, ein wenig zu gliedern, damit die Gedanken nicht ganz kreuzweise durcheinander rutschen. Und will jetzt zuerst einmal davon sprechen, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Wir haben ja oft ein maues Gefühl, wenn da in unseren Tagen die Friedensschlüsse verkündigt werden. Die Älteren unter uns, die erinnern sich noch, wie das war 1919 mit jenem Frieden von Versailles. Sagten die, das ist ein komischer Frieden, der schon die Entzweiung der Zukunft in sich trägt. Und bei den vielen Vermittlungen in Nahost oder wo das ist, da spürt man ja, dass das ganz kunstvoll zugeschmierte Kompromisse sind, wo das eigentliche Anstößige, was der Entzweiung, die Ursache der Entzweiung ist, nur zugedeckt wird. Und das kommt nachher mit neuer Wucht wieder hervor. Es muss, wenn Frieden sein soll, und wir wollen Frieden, dann muss das wirklich weg, was den Frieden hindert. Und spricht ja Paulus vom Frieden mit Gott. Nicht, dass Sie meinen, das hätte mit dem Frieden hier in der Welt nichts zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, nur umgekehrt ist es. Alle menschlichen Friedensschlüsse, so wichtig sie sind und so sehr wir sie herbeisehnen, können doch einen wirklichen Frieden nie geben, weil sie oft gar nicht drauf schauen können, dass unsere ganzen Spannungen unter Menschen, unsere Feindschaften ja davon herrühren, dass wir nicht mehr mit Gott in Ordnung sind, dass das zerbrochen ist und unser Menschenleben nun auch mit den Mitmenschen nicht mehr kann. Schon auf den ersten Blättern der Bibel wird das beschrieben, wie das Verhältnis zum Bruder auseinanderrutscht und wo die Feindschaft entsteht und das böse Wort herauskommt aus dem Mund, weil Gott nicht mehr das Leben von Menschen bestimmen kann. Da gibt es dann diesen umfassenden Frieden. Paulus sagt, es kann wirklich nur Frieden geben durch eine umfassende Versöhnung mit Gott. Nun hat er diesen Brief nach Rom geschrieben. Die Römer waren damals ein kriegslüsternes Völkchen, kampfbereit und haben die damalige Welt beherrscht und ausgebeutet. Aber auch die Sehnsucht dieser Römer richtete sich ja auf Frieden. Vergil hat es in seiner vierten Eklogie damals schon besungen, es wird ein paradiesisches Friedensreich kommen. Und als der Kaiser Octavian endlich gekrönt war, dann sagten die Leute, jetzt ist es soweit. Und sie schlossen die Türen des Kriegstempels Janus und verkündeten eine Friedensära. Das war wichtig. Für die Ausbreitung des Evangeliums war das sogar die entscheidende Phase. Man könnte die Mission des Paulus nicht vorstellen, ohne dieses große römische Friedensreich auch im äußeren Sinn. Aber Paulus wird nicht müde, den römischen Bürgern das als Evangelium zu sagen, dass der Friede, den er verkündet, noch viel weiter reicht und den anderen mit einschließt, dass da Gott ein neues Verhältnis stiftet und dass zwischen Gott und uns das Anklagende und Belastende weggenommen wird, damit Sie und wir alle nun uns sicher und geborgen wissen können unter dem Schutz Gottes. Anders kann man ja keinen Frieden leben. Wir sind gerecht geworden, nun haben wir Frieden mit Gott. Und dass Sie nicht meinen, das sei nur eine Sache, die sich in der Seele abspielt, sondern für Paulus war dies jetzt der Raum, in dem er sich bewegt hat, als sie ihn verschlagen haben in Philippi und er mit zerschlagenem Körper dort in der Haftzelle lag. Und dort kommen doch die Gedanken der Bitterkeit und des Hasses. Da Da hat Paulus drüber nachdenken können, wie sie den Leib Jesu zerschlagen haben. Und wie diese Wunden Jesu ihm das nun leicht machen, auch den Feinden zu vergeben und denen, die ihn hassen und schlagen, die zu segnen. Als es in der Gemeinde viel Widerspruch gab und böse Menschen kamen, die ihre Parteiungen machten, der Paulus Angst hatte, was wird aus der Gemeinde werden, da kann er ganz Frieden haben. Frieden? Er sagt, das ist ein schmutziges Stück, was die tun, aber Gott wird's recht machen. Er ist so gelassen und gelöst. Frieden ist doch wirklich das Leben so frei und fröhlich, weil ich weiß, Gott führt meine Sache zu Ende. Ich habe es in seine Hand gestellt. Ich muss nicht kämpfen mit falschen Mitteln. Als er jahrelang ins Gefängnis gesperrt war und er seine wichtigen Aufgaben nicht durchführen konnte, da wird man doch kribbelig und sagt, ich muss jetzt weitermachen. Hat er diese Ruhe. Gott weiß, wofür die Zeit für mich gut ist. Und darum kann er auch die komplizierten und bösartigen Gefängniswärter lieben. Es gibt Frieden nur, wenn das Unrecht weggenommen ist. Und wir spüren doch genau, wie zwischen uns und Gott das Belastende da liegt. Darum fehlt uns auch der Trost und die Geborgenheit in Gott. Und Paulus wird nicht müde, immer wieder auf den gekreuzigten Jesus hinzuweisen. Da liegt der Grund, dass wir heute Frieden haben. Wir können den Frieden leben. Der Frieden ist angebrochen. Wir tragen ihn hinein in die Familien und in die Häuser. Und sagen Sie doch nicht, dass das wirkungslos bleibt. Wir haben das so oft zum wievielten Mal schon erzählt, wie in Russland allmählich dann auch nach den Jahrzehnten der Revolution die Bevölkerung des Friedensgeschreis müde wird und merkt, das ist ja nur ein Bla-Bla-Bla. Bei uns ist noch ein bisschen neuer. Da merkt man es noch nicht so schnell, aber das wird nach Jahrzehnten dann auch irgendwo so, dass man sagt, aber durch Worte wird doch kein Friede. Und dann hören sie wieder hin und sagen, da leben die Christen den Frieden in ihren Familien und in ihren Häusern. Und das kommt doch nur davon her, wenn ich mit Gott Frieden habe und meine Sorgen und meine Ängste und die Feindschaften und das Böse, das mir widerfährt, einfach Gott hinlegen kann und ruhig werde und ihm vertraue. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Wir sind gerecht geworden. Das Zweite, dieser Frieden steht jedermann offen. Also wir Christen stehen auch in Gefahr, dass wir viel Bla-Bla-Bla vom Frieden machen und darüber fromme Worte sprechen und in der Wirklichkeit ist das nicht gelebt. Jetzt ist schon wichtig, dass wir uns kritisch prüfen. Vielleicht sind heute bei uns schon böse Worte gefallen. Vielleicht haben wir Spannungen erzeugt in den letzten Tagen, die bis heute nicht ausgeräumt sind. Wir wollen uns ja jetzt selber beim Schopfe packen und nicht gegen andere reden. Das ist so billig, wenn man über den Frieden redet und den Frieden nicht lebt. Wir machen einen großen Fehler, dass wir oft meinen, dass er eine Frage unseres Gefühls. Dieser Missbrauch, der ist besonders unter Christen verbreitet. Die meinen immer, dass mit dem Glauben sei eine Gefühlssache. Und die sagen dann, ich fühle mich gar nicht so. Auch das will ich Ihnen immer wieder und nachhaltig so sagen, bis Sie es einmal fassen können. Dass Glauben meist gegen das Gefühl geschieht. Wir mögen heute Morgen Leute sein, die ganz umgetrieben hierher kommen. Und es ist in unserem Inneren, in der Seele oder in unserem Herzen, wie wenn ein aufgewühltes Meer mit wilden Wogen hin und her geht. Da klingen noch in uns nach Worte, die wir gehört haben, die wir nicht verschaffen konnten. Friede ist nie eine Frage des Gefühls. Wir haben Frieden durch eine objektive Tatsache, auf die sich unser Glauben gründet, dass uns Gott in Jesus durch das Opfer Jesu vergibt. Und dann will ich das wieder mein Gefühl glauben und meine Nerven in Gottes Hand legen. Und ganz ruhig werden. Wir sind alle keine Friedensmenschen von Haus aus. Wir wollen Friedensmenschen werden, aber das steht jedermann nun offen, weil das nicht vom Gefühl und von den natürlichen Anlagen abhängig ist, sondern von dem Vertrauen auf das, was Gott mir anbietet und sagt, und er sagt mir es immer wieder, dass er meine Schuld durchstreicht, dass er mich segnen will, dass er heute an diesem Tag auf ihr Haupt seine Hand legt und sie nicht loslässt. So habe ich sie begrüßt. Gott ist für uns und er will für sie eintreten. Aber das ist wichtig, dass alles in Ordnung kommt, was zwischen Gott und uns nicht da in Ordnung ist. Und nun hat Paulus noch einen Schleichweg, so will ich das mal nennen. Das hilft ihm, damit er das in der Praxis auch leben kann. Wir wissen ja nicht so viel aus den innersten Zweifeln und Fragen eines Apostels Paulus, aber ich kann mir schon denken, dass ihm das im Kerker in Philippi nicht so leicht fiel. Vielleicht hat er auch eine Stunde oder zwei ringen müssen, bis er zum Frieden fand über den rasenden Schmerzen. Und wenn heute an diesem heißen Tag unsere Kranken liegen im Krankenhaus, die haben nicht so einfach den Frieden. Da muss man drüber nachdenken. Und Paulus sagt, wir haben Zugang zu der Gnade. Gerade über unseren inneren, unruhigen Fragen wird man manchmal ganz müde, dass unser Glaube auch immer wieder so schwach ist. Und dann bleibt auch für reife und gestandene Christen gar kein anderer Trost. Jesus starb für mich, so haben wir es bei der Hofacker Konferenz wieder gehört. Jesus starb für mich. Und die Gnade gilt mir. Und dann will ich ruhig sein, egal was morgen die Ärzte mit mir machen, egal was morgen meine Mitmenschen mit mir tun, egal was an Zukunft vor mir liegt. Ich weiß nicht, wohin der Weg geht, aber Gott ist doch da und das ruht so felsenfest, ob ich es fühle oder nicht. Es steht da und ich kann mich drauf verlassen. Und dann werden die irdischen Sorgen wirklich sehr klein. Paulus sagt, wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Wir haben schon den Blick in der Ewigkeit Gottes und wollen uns richtig freuen, wie das einmal sein wird, wenn wir dann vor Gott stehen. Ich habe mir überlegt, wie ich es Ihnen in einem Bild übertragen kann. Und vielleicht verstehen Sie es am besten an unseren Hofmeisters, die jetzt nach Nairobi ausgereist sind, oder unsere Frau Hofmeister, die jetzt noch nachreist. Die haben ja in den letzten Wochen hier, wenn ich recht weiß, bloß noch ein paar Kaffeelöffel besessen und ein Buttermesser vielleicht und eine Kaffeetasse, so war es im Haushalt noch nach dem. Aber dann war es so ziemlich fertig. Der ganze Haushalt war schon in Nairobi im Container und lag schon im Hafen. Das Schiff hat das pünktlich transportiert, während es mit den Visas noch Verzögerungen gab. Und jetzt lebten die, aber ich habe nie gehört, dass die gesagt hätten, das ist so kompliziert. Die sagten, das ist ja nur für kurze Zeit. Ihre Gedanken waren darauf ausgerichtet, wie sie einmal dort ihre neue Wohnung einrichten werden. Liebe Schwestern und Brüder, ich wollte, dass sie viel mehr ewigkeitsbezogen leben. Und dann werden die Fragen des Lebens hier wirklich in der richtigen Größenordnung wieder betrachtet. Das, was uns heute bekümmert und Angst macht. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Da geht's noch durch manche dunkle Wegstrecke hindurch, sicher, die wir nicht abschätzen können, wie sie auch weitergeht. Aber wir rühmen uns, dass wir dort einmal neu gestaltet vor Gott stehen, dass er alles Schwache von uns abstreifen wird. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber nun kommt ein weiteres Problem. Christen sagen gerne, es ist doch komisch, jetzt diene ich Gott so treu, viele Jahre. Ich versuche nach seinen Geboten zu leben, ich habe viel Geld geopfert für ihn und Zeit in den Dienst gestellt. Und jetzt lässt Gott das passieren, dass ausgerechnet mich dieses Leid trifft. Meine Frau stirbt weg, mein Kind wird krank, ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ich habe doch Gott treu gedient. Ist Gott eigentlich ein Schuft, dass er mir so heimzahlt? Wir sind ja so verankert in diesem Denken, als ob wir mit Gott einen Handel machen würden. Und da, wir bringen ihm doch die Gaben, jetzt muss er uns das wieder zurückgeben. Es ist immer Gnade. Vielleicht hat sie der Spruch schon manchmal geärgert, wenn das ihre Oma früher sagte. Und sagte, das ist ein komischer Spruch, wenn die es immer sagt, es ist Gnade. Aber die hat es doch wirklich eingeübt gehabt. Es ist alles Gnade. Ganz unverdient, dass Gott uns dieses Ziel gibt, doch
zukünftigen Herrlichkeit, auf das wir zuleben. Und deshalb sagt Paulus, müssen Christen Bedrängnisse erfahren. Sie müssen hindurch durch die Anfechtungen. Das ist ja furchtbar. Da möchte man ja gar nicht mehr Christ sein. Aber die anderen haben das doch auch. Sie sehen immer wieder, wie heute unsere Zeitgenossen durch das Meer der Gleichgültigkeit fahren, wie mit einem Luxusdampfer. Fröhlich, lärmen, singen, es ist alles wunderbar und schön. Und aus der Eisberg, irgendwann laufen sie auf den Eisberg auf und dann sinkt das Schiff im Meer der Gleichgültigkeit. Glauben Sie doch nicht, dass das Leben der Gottlosen in unseren Tagen wirklich irgendeine Hoffnung und Sicherheit hätte. Darum ist das gut, dass man sich zeitig dem stellt, was unsere Welt kennzeichnet und prägt. Und da gehören Bedrängnisse, Leiden, Angst dazu. Und da müssen auch Christen hindurch. Und Paulus sagt, wir sind richtig stolz darauf, dass wir das haben. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, wir erzählen das voreinander. Und nicht nur, wir erzählen nicht bloß die Siegesgeschichten der Krankenheilungen, die wir erlebt haben, und der Gebetserhörungen, sondern wir sagen das auch voreinander, du, ich trage schon jahrelang eine schwere Last mit mir. Denn in diesen schweren Prüfungen lerne ich ganz neu, wie Gott mich stärkt und mir seinen Frieden gibt. Und da zählt Paulus nun diese Reihenfolge, diese Flöte auf. Die muss man sich richtig merken. Aus der Bedrängnis kommt Geduld. Wenn Sie wüssten, wie schlecht ich da noch drin bin in der Geduld. Aber Gott hat das in seinem Terminkalender schon vorgemerkt, wo er sagt, der Chefbuch kommt auch noch dran. Das muss der auch noch lernen. Mit dem Mund genügt's nicht. Das Lernen der Geduld, warten, 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 ohne Erfolg, das ist eine Glaubensfrucht. Aus der Geduld kommt die Bewährung, aus der Bewährung die Hoffnung, dass eben nicht alles sich auflöst in schönen Geschichten in dieser Welt, sondern dass man hart voll Sehnsucht auf die neue Welt Gottes. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Da gibt Paulus noch etwas dazu, das gehört alles hier hinein, dass es jedermann offen steht, denen, die jetzt ins Leid geführt sind, auch denen, die sagen, ich kann es in meinem Gefühl nicht fassen. Paulus spricht davon, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz. Ist ja gar keine schöne Bibelsprache, das Ausgießen, oder? Mit so Eimerweise hineingeschüttet. Gott will uns seine Liebe, die er uns in Jesus zuwendet, so mächtig hineinwerfen in unser Leben, hineinschütten, dass es überläuft und überschwappt. Noch einmal, in den Bedrängnissen kann man gar nicht viel anderes fassen als die Liebe Jesu. Darum wollen wir immer die Predigten auf den Punkt zuführen. Die Liebe Jesu, die mir gilt und wo ich die Liebe Gottes fassen kann. Ich sehe sie sonst nirgendwo in der Anfechtung. Aber dass Jesus für mich gestorben ist, das ist so überwältigend groß und das kann ich fassen. Und das soll das Letzte sein, was uns dann durch unsere Todesstunde hindurch begleitet. Wir haben das doch vor ein paar Wochen erlebt, wie dieses furchtbare Hochwasser dort im Moseltal durch die Straßen geflutet ist oder in Köln dort. So soll die Flut der Liebe Jesu ihr Leben durchströmen. Darum ist das Glauben gar nicht bloß ein Verstandesproblem, sondern ein Aufnehmen der Liebe Gottes. Er liebt mich, ich will ihn wieder lieben. Und ich will das festmachen, auch in den Bedrängnissen, und mich freuen, dass ich den Frieden Gottes habe und fühle. Noch ein letztes, jetzt kann das Leben erst richtig beginnen. Paulus spricht das immer in einer doppelten Weise. Er sagt, es geht einmal bei einem Christen darum, dass er das Alte bewältigt. Die Bewältigung der Schuldfrage und des Anklagenden, was mich von frühen Kindertagen her verfolgt. Und wenn einer zum Glauben kommt, ist der erste wunderbare Schritt, dass ich mit Gott Frieden habe, dass das Gewissen mich nicht mehr anklagen kann, dass ich die alten Sachen weglegen kann in der Vergebung. Aber dann kommt der zweite Schritt, dass ich das neue Leben auch ergreife, dass ich diesen Frieden Gottes nun hineintrage in diese Welt. Und das ist ein Dienst, auf den die Welt wartet. Sie sucht nach Menschen heute, die den Frieden Gottes haben. Nicht die drüber reden, sondern die ihn haben. Die sagen können, und wenn alles über meinem Kopf zusammenschlägt, macht doch nichts aus. Ich bin in Gott geborgen. Was bedeutet das im Krankenzimmer, wenn die anderen sagen, sagen Sie mal, Sie sind gar nicht nervös? Dann sagen Sie, oh, wenn Sie wissen, wie es in mir aussieht. Aber dann können Sie das erzählen und weitersagen. Wenn eine schlimme Unglücksnachricht Sie erreicht, wenn Böses geschieht, wenn andere Ihnen Unrecht widerfahren lassen, haben Sie den Frieden. Nun gehen Sie doch da zu dieser Gnade und ergreifen Sie die. Darum spricht Paulus zweimal hier, wie viel mehr. Und er sagt, dies ganz betont im Blick auf diesen zweiten Schritt. Also das eine war die Schuldvergebung, das hat Jesus mit seinem Tod erworben. Aber dann sagt er, nun ist ja Jesus auferstanden. Er ist doch auferstanden, er lebt. Wenn er schon durch seinen Tod so viel für uns gewirkt hat, wie kann der erst morgen, wenn Sie im Büro sitzen und nicht mehr aus- und einwissen, wie kann der Sie zurüsten und stark machen? Wie kann der Ihnen seinen Frieden schenken, wenn Sie nur einen Augenblick in einer komplizierten Besprechung aufblicken und sagen, Herr Jesus, Amen. Er ist doch da als der Lebendige. Wie viel mehr wird nun er, der, werden wir gerettet durch sein Leben, heißt im Vers 10 am Ende. Und das andere Mal, wo das kommt, wie viel mehr, das ist da, wo er sagt, Gott hat uns schon so viel geschenkt, wo wir böse Leute waren, die sich gegen Gott versündigt haben. Da hat uns Gott schon so viel Güte geschenkt. Wie viel mehr wird er uns sogar jetzt beistehen, wo wir versöhnte Kinder Gottes sind? Wir gehen doch in eine Woche hinein, die unter dem großen Segen Gottes steht. Nun, wir sind gerecht geworden. Muss ich Sie fragen, sind Sie mit Gott ganz klar? Ist alles in Ihrem Leben bereinigt und bewältigt? Das muss das Erste sein. Natürlich, da müssen wir hindurch. Dass kein Stückchen übrig bleibt, sind all die Dinge geklärt, vergeben, ausgelöscht. Jesus will es Ihnen jetzt zusprechen, dass Sie gerecht sind. Dann haben wir Frieden. Wir haben Frieden, auch wenn unser Herz noch ängstlich schlägt, und sich erregt, auch wenn wir äußerlich nervös hin und her wackeln. Wir haben Frieden. Und wir wollen singen und sagen und im Lobpreis immer wieder danken dafür. Weil er will, Jesus will jetzt, dass wir ins Leben hinein das umsetzen. Dass wir dies im Leben zeigen. Wir haben Frieden. Wie wartet die Welt darauf? Oh, wenn sie doch ein Zeugnis des großen, tiefen Gottesfriedens geben könnten. Darauf wartet die Welt. Amen.